Guten Abend. Letztes Jahr im Frühjahr, da habe ich versucht, einen Halbmarathon zu laufen. Seit die Carla in unsere Familie eingeheiratet hat, da motiviert sie halt alle ein bisschen, hier sich zu bewegen. Und ich bin dann da gelaufen und so nach 5 Kilometern hat der erste Muskel gezwickt und naja, dann eine Weile ging es gut und dann ging es nicht mehr so gut und bei so 15 Kilometern, da war dann einfach Schluss. Ich konnte nicht mehr laufen, gehen ging noch, aber laufen, da haben die Beinmuskeln einfach gestreikt. So, dann dieses Jahr habe ich nochmal versucht und ich habe die Strecke tatsächlich durchgehalten. So, was war, naja, ihr müsst nicht nachmachen und so und aber was war der Unterschied, weshalb das dann plötzlich funktioniert hat? Seht ihr hier auf dem Bild, seht ihr da in der Mitte diesen Menschen, der da so eine Fahne hinter sich herträgt. Und da steht eine bestimmte Zeit drauf und der läuft dann da wie ein Uhrwerk, eine konstante Geschwindigkeit, so dass man dann eben mit der Zeit, die da drauf steht, das ist jetzt von einem anderen Marathon, ich habe kein Bild von, eigentlich waren sogar zwei, die in dem Fall gelaufen sind da. Ich habe kein Bild von denen, die da tatsächlich gelaufen sind, deswegen wisst ihr jetzt auch die Zeit nicht. Und der läuft dann ganz konstant und da läuft man einfach hinterher. So, neudeutsch heißt der Pacemaker. Richtig deutsch ist das dann der Tempomacher oder der Schrittmacher. Hat aber auch noch einen anderen interessanten Namen. Und zwar heißt er dann Brems- und Zugläufer. Und es ist tatsächlich so, am Anfang, da, wie soll ich sagen, ist man halt noch voller Kraft. Und da könnte man durchaus schneller laufen und dann bremst einen der halt auf ein passendes Tempo ab, sodass man halt nicht zu schnell läuft. Und nachher, da, ja, eben, da zieht er dann eher. Und dann kommen wir halt mit dem irgendwie da ins Ziel rein. So. Und irgendwie habe ich mir mal gedacht, das ist eigentlich fast so wie im Leben mit Jesus. Jesus will uns auch irgendwie ein bestimmtes Tempo vorgeben und was wir machen dürfen, ist einfach ihm nachlaufen. Und wenn wir ihm im richtigen Tempo nachlaufen, und sowas, dann funktioniert das auch in unserem Leben. Ich weiß nicht, wer das Kinderlied kennt, ich glaube, wir irgendwo haben es in Violau schon mal gesungen, da Schritt für Schritt immer hinter Jesus her. Ich finde, das drückt es irgendwie schön aus, so die Schritte und das Tempo, das wir hier laufen dürfen. So, anders als bei solchen Wettkämpfen im richtigen Leben, da geht es nicht unbedingt um die höchste Geschwindigkeit. Und jeder persönlich hat dann so seine Geschwindigkeit, mit der er durchs Leben geht. Demnächst haben wir wieder Männerfreizeit. Bei der Männerfreizeit haben wir also auch verschiedene Geschwindigkeitsgruppen. Und wer zum Beispiel mal mit dem Dietmar unterwegs war, der ist dann vielleicht eher bei den etwas langsameren. Aber bei dem kannst du unterwegs dann alles über sämtliche Pflanzen und Tiere, die da unterwegs sind, erfahren. Bei denen, die da in der Gipfelstürmertruppe sind, da sind die Sachen, wie soll ich sagen, nicht die höchste Priorität. So, aber in der Predigt jetzt, weil wir sollen ja aus dem Wort Gottes predigen, da wollen wir jetzt mal einen Mann anschauen und wie der mit Gott unterwegs war. So, das Ganze hat stattgefunden im 9. Jahrhundert vor Christus und das israelitische Reich von König David und König Salomo, das war in zwei Reiche zerfallen. Südreich habt ihr hier auf der Karte da in Orange, das nannte sich das Königreich Juda. Und das Nordreich, das hieß Israel, da oben das Blaue. Die Hauptstadt Samaria war da so mittendrin, da wo ihr da ein Sternchen seht. In dem Nordreich Israel, da wechseln die Könige häufig. Einer ist gerade mal bei einer Verschwörung ermordet worden. Der Verschwörer ließ sich zum König ausrufen. Das hat zumindest den Soldaten, die da gerade irgendwo beschäftigt waren, nicht gefallen. Die haben also dann ihren Heerführer, den Omri, zum neuen König ausgerufen. Und der hat also dann den anderen da auch, den Verschwörer da besiegt. So, und über diesen Omri, da sagt die Bibel was schon einigermaßen Krasses. Da heißt es, auch Omri tat, was dem Herrn missfiel. Er trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger. Er beging genau dieselben Sünden wie Jerobeam, der Sohn von Nebat, und verehrte wie dieser tote Götzen. Dadurch wurde das ganze Volk zum Götzendienst verführt und erregte den Zorn des Herrn. Als der Omri dann starb, ist sein Sohn Ahab König geworden. Und was lesen wir über den? Auch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Also noch schlimmer als dann sein schlimmer Vater eigentlich schon war. Nicht genug, dass er wie Jerobeam, dem Sohn von Nebat, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter König Etbals von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Außerdem ließ er einen Pfahl aufstellen, welcher der Göttin Aschera geweiht war. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Also, der Ahab war ein gottloser König und sein wohl größter Fehler war die Heirat mit Isabel, einer Prinzessin aus Phönizien. Hier oben seht ihr den roten Pfeil, da oben war das Phönizien, heute der Libanon und da habt ihr auch die Stadt Sidon, wo der Etbaal König war. So, dort wurde der Baalkult betrieben und der Ahab hat also zugelassen, dass seine Frau Isabel diesen Kult in Israel einführte und die Anhänger Jahwes wurden verfolgt. Und wir lesen an einer anderen Stelle auch, dass Isabel die Propheten des Herrn ermorden ließ. So, wir tun uns heute irgendwie leicht, da mit dem Finger auf den Ahab zu zeigen und sagen, ja, böser Ahab. Wenn wir manche Entwicklungen in unserer Gesellschaft so anschauen, ich weiß nicht, ob es bei uns tatsächlich so viel besser ist. Also das war jetzt so die Lage in dem Nordreich, bisschen der Hintergrund, bei der jetzt dann ein Prophet auftritt. Der Prophet Elia, hebräisch eigentlich Eliahu, und es bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Schon allein sein Name ist eigentlich eine klare Ansage. Und der hatte eine einigermaßen schwere Aufgabe. So, Gott hat ihn dann zu Ahab geschickt. Und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. So. Er kündigte da also eine Dürre an, die 3,5 Jahre gedauert hat. So, was noch interessant ist dazu zu wissen, ist, dass der Baal der Phönizier, den sie dort auch angebetet haben, er war der Herrscher über Regen und Fruchtbarkeit. Und damit die Dürre, die Elia da ankündigt, war auch eine Kampfansage an diesen Baal. Wer lässt jetzt wirklich regnen hier? Der Gott Jahwe oder der Baal der Phönizier? So, weil der König und die Königin ihm wegen dieser Ankündigung an den Kragen wollten, musste sich Elia verstecken. Gott hat ihn während dieser Zeit übernatürlich versorgt. Und in der Zeit geschah auch ein krasses Wunder, eine Totenauferweckung. Aber nach all dem, was wir wissen, war er in dieser Zeit alleine unterwegs. Und er musste diesen Druck, den dieser Auftrag mit sich brachte, alleine aushalten. Als Gott beschließt, dass die Dürre ein Ende hat, da schickt er den Elia wieder zu Ahab und es kommt zu der großen Machtdemonstration auf dem Berg Karmel. Der Karmel, da seht ihr den roten Stern, ist ein Gebirge heute in der Nähe von Haifa. Und Elia war auf der einen Seite und 450 Baals Propheten auf der anderen Seite. Jeder richtete einen Altar auf für einen Opferstier. Und sie rufen ihren Gott jeweils an, dass er das Feuer anzündet und das Volk schaut zu. Und ich möchte jetzt nur zwei Verse aus der Ansprache Elias an das Volk lesen hier. Elia stellte sich vor das Volk und sagte: Wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Doch das Volk schwieg. Sie wussten wahrscheinlich, dass der Elia ihnen hier irgendwo ihren schwankenden Weg da mit vorhalten wollte. Und dann sagte Elia zu ihnen: Ich bin als einziger Prophet des Herrn übrig geblieben. Baal dagegen hat 450 Propheten. Also das eine, worüber Gott zornig war, war diese Halbherzigkeit des Volkes. Ihren Glauben an Jahwe haben sie mit dem Glauben an andere Götter vermischt. Mal verbeugten sie sich vor dem wahren Gott, mal vor dem phönizischen Baal. Aber das andere, was wir hier mal sehen müssen, ist diese Übermacht, der Elia gegenüberstand. Nach dem, was er wusste, wir sehen nachher, dass es vielleicht doch noch ein bisschen anders war, war er der einzige Prophet, der diesem Prophetenpogrom von Isabel entkommen war. Wenn er jetzt stirbt, dann ist niemand mehr da, der für Jahwe die Stimme erhebt. Und auf der anderen Seite, zusammen mit den Propheten der Asherah, da waren es über 800. So, aber weiter in der Geschichte, was geschah mit den Opfern? Die Baalspropheten, sie haben getanzt und sich geritzt und alles und es passierte nichts. Elia, er hat noch ein bisschen Wasser auf das Holz gegossen und so. Und dann hat er gebetet und Gott antwortete übernatürlich und entzündete das Opfer. Und durch dieses Wunder hat sich das Volk wieder zu Jahwe bekannt und Elia hat dann die Baalspropheten hinrichten lassen. Dann hat Elia gebetet und es kam also tatsächlich auch wieder der Regen, die Dürrezeit war vorbei. So, bei diesen ganzen Ereignissen, der Ahab hat das alles mitbekommen, aber die Isabel war nicht dabei. Wahrscheinlich war sie in Samaria geblieben, Luftlinie 50 Kilometer weg. Sie hat erstmal nichts mitbekommen und Handy mit Videotelefon gab es halt auch noch nicht. Aber jetzt schauen wir uns an, was da geschah. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Also ganz alleine war er da zumindest auch nicht. Er hatte immerhin noch einen Diener, der mit ihm unterwegs war. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Hier sehen wir in den großen Propheten, durch den Gott in der damaligen Zeit hier die größten Wunder vollbracht hatte. Und Der bekommt plötzlich Angst und flieht. Wir lesen nichts davon, dass Gott ihm geraten hat zu fliehen. An der anderen Stelle, wo er sich dann versteckt hat vor Ahab und Isebal, da heißt es tatsächlich, dass Gott ihm gesagt hat, er soll an den und den Bach gehen und sich dort verstecken. Hier heißt es einfach nur, er floh. Also ich kann seine Reaktion schon nachvollziehen. Da droht die mächtigste Frau im Reich, die vorher schon alle anderen Propheten umgebracht hat, ihn auch noch umzubringen. Und na, irgendwie war wahrscheinlich diese ganze Anspannung, alles, was er durchmachen musste, aushalten musste die ganzen Jahre zu viel, und er war einfach am Ende. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, er hatte einen Burnout, gab es damals noch nicht. Aber schaut mal an, Gott hat ihn in der Depression, in der er steckt und sowas dann da, er hat ihn nicht abgelehnt. Also er hat tatsächlich Verständnis für ihn gehabt und hat ihm einen Weg wieder vorangezeigt. Als erstes, ein Engel bringt ihm etwas zu essen. Daraufhin wieder gestärkt wandert er weiter bis zum Horeb, dem Berg Gottes, wo Gott ihm dann begegnete. Und wie er da mit Gott redet, seine Antwort, sie sagt viel aus über seinen inneren Zustand. Also plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten auch sie mir nach dem Leben. Eigentlich, was passiert war, ist, dass sich das ganze anwesende Volk da auf dem Karmel wieder zu Jahwe bekannt hat. Und die einzigen, die ihm wirklich nach dem Leben trachteten, das war die Isabel und dann deren Anhänger. Aber der Elia, er war in seiner Lage so verzweifelt, ich würde sagen, er sieht die Lage da viel schlechter und schlimmer, als sie tatsächlich ist. Das ganze Volk hat es getan und das ganze Volk ist hinter ihm her. Und er sieht nur seine Lage und dass er der Einzige ist. Vielleicht hat er tatsächlich von überhaupt niemand anders gewusst. Aber seht mal, was Gott ihm da antwortet. Aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben. Alle, die nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Das heißt, es muss da nochmal 7000 andere gegeben haben, die genauso wie er an Jahwe festgehalten haben. Er war nicht, auch wenn er es nicht wusste, aber er war nicht allein. Es gab noch mehr, die Gott treu geblieben sind. Und was Gott dann auch macht, ist, er offenbart ihm eine Lösung. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und schließlich Elisa, den Sohn von Schaphat aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Und diese Berufung von weiteren Menschen, die von Gott einen Auftrag haben, sie bringt Entlastung für Elia und zieht ihn raus aus seiner deprimierenden Lage. Er muss weiterhin nicht alleine für Gott kämpfen, sondern die Last, die ist jetzt tatsächlich auf mehreren Schultern verteilt. Und es steht nicht in der Bibel drin, aber vielleicht mal ein kleines Gedankenspiel, das uns vielleicht helfen kann. Wie wäre es denn gelaufen, wenn der Elia den Elisa, den er dann da zum Propheten hier gesalbt hat und der ja wahrscheinlich auch schon eine gewisse Prophetenkarriere dahinter sich hatte, wenn er den früher berufen hätte? Sie hätten dann das Karmel-Abenteuer da vielleicht zu zweit durchstehen können und möglicherweise irgendwie ein bisschen besser. Sie hätten sich gegenseitig ermutigen und unterstützen können. Und statt dann zu fliehen, weil die Isabel da ihre Drohkulisse auspackt, hätten sie vielleicht erstmal zu Gott gefleht und ihn um Weisung gefragt, wie sie denn darauf reagieren sollen. Vielleicht noch was so in der Lage. Viele von uns, die sind für sich selbst die besten Experten oder meinen es zumindest. Und da fällt es manchmal schwer, irgendwas abzugeben. Schließlich kann man es ja selber am besten. Ist aber auch so ein typischer Fall, der dazu führt, dass wir dann irgendwie überlastet sind. Und wir müssen lernen, Dinge loszulassen, Dinge zu delegieren. Auch selbst wenn wir meinen, dass die Sachen dann von anderen nicht mit der gleichen hundertprozentigen Präzision erledigt werden. Aber nur wenn wir mit solchen Sachen anfangen, so wie da der Elia eben weitere Menschen berufen, die dann Teile der Arbeit übernehmen, dann wird Entlastung kommen. Und wenn wir in irgendeiner Arbeit wachsen wollen oder in der Gemeinde wachsen wollen, dann ist das sowieso die einzige Möglichkeit, wie das funktionieren kann. Also soweit die Geschichte von dem Elia und was wir vielleicht daraus lernen können. Also ich bin nur eigentlich auf so die Aspekte eingegangen, wie es zumindest nach meinem Verständnis dem Elia innerlich so ergangen ist. Und aus der ganzen Geschichte, ich glaube, man kann noch viel mehr lernen, schaffen wir heute nicht in der Predigt. Wer gerne ein bisschen mehr davon nachlesen will, auch die Einzelheiten von dem, was da auf dem Karmel los war, spannende Geschichte. Ihr könnt die Einzelheiten nachlesen im ersten Buch Könige, so ab Kapitel 17. So, der Elia, also er trug die ganze Last auf seinen Schultern und sie war irgendwie eine Ecke zu viel für ihn. Kann es das gleiche Problem auch in die andere Richtung geben? Ich glaube schon auch. Schaut mal, was Jesus selber gesagt hat. Er hat gesagt hier, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Da hat Jesus die angesprochen, die irgendwie, soll ich sagen, ein bisschen weniger getan haben. Wenn wir den Zusammenhang hier lesen, dann sehen wir, dass es darum geht, bereit zu sein, die Feindschaft der Welt zu ertragen. Also für das Evangelium dann auch mal Ablehnung in Kauf zu nehmen. Ist etwas, wo ich mich tatsächlich auch an die eigene Nase fassen kann, denn ich kenne Gelegenheiten, wo ich es verpasst habe, einfach dann mal anderen von Jesus zu erzählen. Also eine ähnliche Geschichte wie die vom Elia finden wir in der Bibel nicht von jemand, der jetzt dann irgendwie hier zu langsam mit Jesus unterwegs war oder eben nicht direkt ihm nachgefolgt ist. Aber der weise König Salomo, der hatte ein paar ganz klare Worte für den Faulpelz aufgeschrieben in dem Buch der Sprichwörter. Ein fauler Mensch findet immer eine Entschuldigung. Er sagt, ich kann nicht hinausgehen, es könnte ein Löwe auf der Straße sein. Ja, ich bin sicher, da draußen ist ein Löwe. Also es gibt die Menschen, die immer eine Entschuldigung finden, egal wie weit die hergeholt ist, aber auch auf die Weise kann man sich vor irgendwelchen Aufgaben drücken. Im nächsten Vers kommt ein anderes nettes Beispiel hier. So wie sich eine Tür in ihren Angeln dreht, so wälzt sich auch ein fauler Mensch in seinem Bett. Vielleicht ist es für manche von uns da mal dran, sich in Bewegung zu setzen und sowas und dann Schritt für Schritt hinter Jesus herzugehen. Ich möchte zum Ende kommen und habe da dann halt ein paar Fragen für uns. Die Frage eben, mit welchem Tempo läufst du? Hast du dich vielleicht in irgendwie einem der Beispiele hier wiedererkannt? Wenn du dich noch gar nicht in Bewegung gesetzt hast, um Jesus nachzufolgen, oder vielleicht hörst du zum ersten Mal heute davon, dass Jesus uns aufruft, ihm nachzufolgen. Du kannst heute deine Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen. Du kannst zu den Gebetsteams, ich hoffe, wir haben nachher Gebetsteams gehen, Kannst du irgendjemand anders aus der Gemeindeleitung kommen und sowas? Wir beten mit dir, du kannst deine Entscheidung festmachen. Vielleicht gehörst du zu denen, die manchmal irgendwie eine Ausrede parat haben, wenn Jesus den nächsten Schritt von dir erwartet. Oder es ist einigermaßen schwer, dich in Bewegung zu setzen. Du kannst auch mit jemand beten und beten, dass Gott dir hilft, zügig den nächsten Schritt zu machen. Wenn du dich schwer tust, Jesus zu bekennen, weil du eigentlich erwartest, dass du auf Ablehnung stößt und sowas, du kannst Jesus um neuen Mut bitten. Oder wenn du gerne lieber die eigenen Wege läufst oder ein bisschen übereifrig bist und schon loslegen willst, wenn Jesus eigentlich noch Geduld von dir erwartet, bitte ihn um offene Augen für die Schritte, die in seinem Tempo dran sind. Wenn du irgendwie vor dem Burnout stehst, nimm dich zurück und schau auf Jesus. Und ich glaube, dass dein Tempo auch für dich dann genau schnell genug ist. Oder wenn du irgendwas abgeben musst, wenn du weißt, okay, ist eigentlich zu viel und jemand anders könnte es auch machen, aber du vielleicht Bedenken hast, das macht es vielleicht nicht ganz so gut, aber du kannst den Schritt gehen, kannst dem Heiligen Geist vertrauen, denn selbst wenn in unseren Augen manche Sachen nicht so perfekt sind, ich glaube, der Heilige Geist kann alles wirklich zu einem perfekten Ganzen zusammenfügen. So, ich möchte zum Abschluss beten, wer will, darf aufstehen. Herr Jesus, danke, dass du unser Hirte bist, dass du uns vorangehst. Und danke, dass wir, Herr, mit kindlichem Glauben dir nachfolgen dürfen. Danke, Herr, dass du unsere Schritte bestimmst und dass deine Schritte nicht zu schnell und nicht zu langsam für uns sind. Herr, wir beten, dass du uns Mut gibst, die Schritte, die du uns aufzeigst, auch wirklich zu tun und, Herr, dir nachzufolgen in deinem Tempo. Danke, Herr, dass du uns lieb hast und dass du wirklich das Beste für uns willst. Amen.